hast du die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft für diejenigen, die euch noch nicht kennen, kurz vorstellen? Also wann habt ihr euch gegründet und was waren so die Beweggründe, euch ja, zu formieren?
Ja, die Freundinnen sind 2003 in den Nachwehen des Irakkrieges in Berlin entstanden als ein größerer Zusammenschluss von ja, Einzelpersonen, teilweise auch kleineren Grüppchen, die so im weiteren Sinne aus einer Tradition von Rätekommunismus, situationistischer Internationaler, einem eher antistaatlichen, antileninistischen Marxismus in Anführungszeichen stammten. Das hatte damals tatsächlich zu tun mit den ja doch recht deprimierenden Konstellationen und Debatten in der deutschen Linken. Also ein Teil hat sich unseres Erachtens damals sehr blauäugig an eine doch in vielen problematische Friedensbewegung dran gehängt. Dann gab es bekanntlich einen gar nicht so kleinen Teil im sogenannten radikalen Milieu, die sich wiederum sehr blauäugig ans Pentagon sozusagen dran gehängt haben. Und was uns damals geritten hat, war eigentlich der Versuch, was man jetzt verkürzt, ein bisschen verdinglich Klassenposition oder so nennen könnte, irgendwie wieder in die Debatten stärker einzubringen. Und das hat sich seitdem ja auch, denke ich, stark verschoben in den linken Diskussionen hier. Damals gab es wirklich nur sehr kleine Kreise meines Erachtens in der deutschen Linken, die noch an sowas wie Klassenbegriff, Klassentheorie festgehalten haben. Das war so der Startschuss und dann eben die Zeitschrift Kosmopolit ist dann etliche Jahre später zum ersten Mal erschienen, 2007, eben mit diesem Text 28 Thesen zur Klassengesellschaft, was damals ein Ergebnis war einer sehr langen Selbstverständigung. Also wir sind als Kreis, gehen wir immer mal wieder mit Flugschriften, Veranstaltungen ganz klassisch an die Öffentlichkeit sozusagen, haben aber gerade in den ersten Jahren sehr stark unter uns diskutiert und versucht, so eine Art Generalinventur mal zu machen. Was gab es denn da eigentlich mal so an ja, kritisch-theoretischen Überlegungen jenseits dieser ganzen ML-Scheiße und so. Das war so grob die Entstehungsgeschichte. Und es hat sich damals dann recht schnell ergeben, Kontakt zu ähnlichen Zirkeln in Frankfurt, der Schweiz und Freiburg, die jetzt mittlerweile auch Mitherausgeber eben der Zeitschrift sind, die wir in ziemlich großen Abständen publizieren.
Vielleicht kann ich da auch nochmal einhaken. Du hast ja gesagt, dass ihr euch so ein bisschen in Abgrenzung zu Positionen von Gruppen, die sich den Positionen der Friedensbewegung genähert haben, konstituiert habt. Du nimmst Bezug auf die situationistische Internationale. Vielleicht können wir an diesem Punkt nochmal das, was du gesagt hast, vertiefen. Also was wäre so eure Kritik an der Friedensbewegung und was ist die Bezugnahme auf die Tradition der situationistischen Internationale? Ihr gebt auch, glaube ich, bestimmte Texte raus?
Es sind unter unserem Namen als Raubdruck Texte neu aufgelegt worden. Genau. Mhm. Ja. Gut, zur Friedensbewegung. Also die Konstellation damals war ja einfach die, dass man Deutschland sich international da ja quasi mit der Bundesregierung als Friedensmacht irgendwie profiliert hatte und ich denke, es gab damals zu Recht kritische Stimmen, also in den USA war das beispielsweise Moishe Postone, der darauf hingewiesen hat, dass ein Internationalismus der neuen Linken, der mal mit dem Anspruch hier aufgetreten ist, eigentlich auf eine Umwälzung der Verhältnisse in den sogenannten Trikon-Staaten oder so hinzuwirken, doch recht reduziert dann nur noch war 2003 auf eine Position von kein Krieg. Diesen Krieg abzulehnen, war natürlich eine vernünftige Position damals. Die Sache ist ja auch in einem riesen Schlamassel geendet, also ganz anders, als sich das eine bestimmte linke Neokon-Kreise, sagen wir mal, damals erhofft hatten, die da also geträumt haben jetzt von einer bürgerlichen Revolution, die sozusagen im Gefolge der US-Bomber da jetzt in der arabischen Welt Einzug erhalten könnte. Das Problem war einfach, also es gab damals ja auch Stimmen von beispielsweise linken Exil-Iranern, die sehr schockiert darüber waren, dass beispielsweise Sympathisanten der Hisbollah ganz unbehelligt hier in den Friedensdemonstrationen mit rumlaufen konnten. Das heißt, eine Position, die einfach nur gesagt hat, kein Krieg oder so, ohne ein Wort zu verlieren über die Zustände im batistisch beherrschten Irak, war unseres Erachtens einfach viel zu kurz gegriffen. Und es gab ja teilweise auch einen ganz offenen Schulterschluss der Friedensbewegung mit der eigenen Regierung, dass man gesagt hat, wehr hart, bleib hart, ne, so gegenüber den schießwütigen Yankees oder so. Also da ist, denke ich, tatsächlich eine Menge anti-amerikanischer Bullshit so an die Oberfläche wieder gespült worden. Also ich persönlich, da kann ich jetzt nicht für den gesamten Kreis natürlich reden, ich persönlich habe mich auf Antikriegsdemonstrationen doch immer etwas unwohl gefühlt, also hatte da ein starkes Unbehagen, so in so einer Front von islamistischen Kreisen bis Konstantin Becker irgendwie auf der Straße zu sein und doch teilweise ganz offen dann sozusagen Klaköre des eigenen Staates dort zu haben. Ne? Und wie gesagt, da waren wir zum Glück bei weitem nicht die Einzigen, die sich da im Prinzip in so einer doppelten Abgrenzung bewegt haben damals, dass man also so eine blauäugige, teilweise national eingefärbte Friedensbewegung doch eher unsympathisch fand, ohne natürlich jetzt diesen albernen Quatsch mitzumachen mit, wir setzen jetzt sozusagen unsere Emanzipationshoffnung in eine westliche Militärpolitik. Zur Situationistischen Internationale könnte man jetzt verweisen auf einen Text, den ich bis heute sehr schön finde, der heißt Zwei lokale Kriege. Ist geschrieben vom Hintergrund des Vietnamkrieges und eben des Sechstagekrieges in Israel damals und hat, denke ich, in einer recht exemplarischen, mustergültigen Art und Weise eben gezeigt, wie man doch auch von den Metropolen aus zwar, also jetzt gerade mit Blick auf den Vietnamkrieg damals, zwar eine unversöhnliche Kritik formulieren kann an westlich-imperialer Kriegspolitik, ohne irgendwie dann zum unkritischen Anhängsel dieser sogenannten nationalen Befreiungsbewegung zu werden. Die sind ja heute mehr oder weniger ausgestorben. Man könnte jetzt über so ein Phänomen reden wie Hugo Chavez und was da jetzt auch in der metropolitanen Linken wieder an Projektionen hochkommt oder so. Aber ich denke, dass die Situationisten damals doch eine sehr ähsichtige Kritik hatten. Sie haben beispielsweise einfach darauf hingewiesen, dass der Vietcong doch eine ziemlich stalinistische Veranstaltung war, der Trotzkisten massakriert hat und eigentlich eine bäuerlich nachholende Modernisierungsrevolution ist, die eigentlich nicht viel mit dem zu tun hat, was metropolitane Linke selber an Emanzipationsvorstellungen seinerzeit formuliert haben. Und das wiederum, also ohne jetzt so eine Ahnengalerie konstruieren zu wollen, wir versuchen uns in aktuellen Konstellationen irgendwie zu positionieren und da muss man logischerweise dann selber irgendwie Sachen neu denken. Aber selbstverständlich gibt es bestimmte Traditionslinien eines eben staatskritischen Marxismus. Und die Situs haben ja ihrerseits damals aus dem Erbe der deutsch-holländischen Rätekommunisten, die eben sehr frühzeitig eine Kritik der Bolschewiki formuliert haben, gerade auch was die internationale Politik angeht. Also die Rätekommunisten haben ja immer gesagt, der Charakter der Oktoberrevolution ist eine bürgerlich nachholende Modernisierungsdiktatur und sie fahren so einen Zweiklassen-Internationalismus, der eigentlich eher auf die asiatischen Bauern schielt und mit einer Aufhebung des Kapitalverhältnisses in den Zentren eigentlich nicht viel zu tun hat. Und das ist grob eine Linie, in der wir uns irgendwo verorten, ohne dass wir jetzt denken würden, man könnte die Losungen und Theorien von damals jetzt irgendwie eins zu eins auf eine völlig veränderte globale Konstellation beziehen.
Ich glaube, du hast es ja eben gerade nochmal angesprochen, die Bezugnahme auf die Ideen der Rätekommunisten. Vielleicht für diejenigen, die jetzt sich unter Rätekommunismus nichts vorstellen können. Es gab in Deutschland eine Abspaltung der KPD, die KAPD. Es gab Theoretiker wie Paul Mattig zum Beispiel. Die genau das, was du ja eben kurz ausgeführt hast, also eine Kritik an der Politik in Russland, an der Oktoberrevolution, beziehungsweise an der Politik der Bolschewiki, auch formuliert haben. Magst du da noch näher drauf eingehen, auf Paul Mattig?
Ja, Paul Mattig ist insofern natürlich ein wichtiger Name, weil er auch nach 45 noch aktiv war, viel geschrieben hat, also vielleicht kurz zu seiner Geschichte. Er ist, glaube ich, 1904 geboren, war dann eben in diesen revolutionären Wirren der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland aktiv. Und das ist eben sozusagen die Hochphase dieses Rätekommunismus, ne, der halt diese Erfahrung der Räte, die in Russland zuerst auftauchen, dann auch in West- und Mitteleuropa in revolutionären Umbrüchen auftauchen, ja, in gewisser Weise gedanklich verlängert hat, also versucht hat, daran Kern rauszuschälen, den Gedanken stark zu machen, dass eigentlich in dieser Form der Räte der Keim einer neuen Gesellschaftsordnung liegen könnte. Und die KPD zum Beispiel, die du angesprochen hast, die ja heute total in Vergessenheit geraten ist, auch in der Linken witzigerweise, war eine ganze Weile lang sehr stark. Die hatten, glaube ich, mindestens genauso viele Mitglieder wie KPD, als sie sich abgespalten haben. Und das waren eben Leute, die an dem linken Gründungskonsens der KPD ja festgehalten haben, der unter anderem gesagt hat, wir beteiligen uns nicht an den bürgerlich-parlamentarischen Wahlen, wir beteiligen uns nicht an den Gewerkschaften, wir setzen eben auf die Selbsttätigkeit der Prolos, sagen wir es mal verkürzt. Gut, das ist aber relativ schnell zu Ende dann in dieser Zeit. Es gibt sozusagen noch diese Unruhen, und doch Anfang der 20er, dann auch mit der Stabilisierung der Wirtschaft wieder, verschwinden eigentlich dieses ganze Geflecht von syndikalistischen Unionen, in denen teilweise hunderttausende Fabrikarbeiter waren und so weiter und so fort. In den USA ähnlich eben. Da gab es dann die IWW, die sogenannten Wobblies, im strengen Sinne keine Rätekommunisten waren, aber ähnlich irgendwo ausgerichtet waren. Ne? Und Paul Mattig war dann eben eine der Figuren, die über diese Blütephase sozusagen einer linken antistaatlichen Dissidenz hinaus, also bis weit in die Nachkriegszeit hinein, 70er, ich glaube erst Anfang der 80er Jahre dann gestorben, weiterhin sozusagen dieses Erbe irgendwie gepflegt haben. Und wo es ja in den USA, wo er dann eben gelebt hat, aktiv war, auch nochmal so einen kurzen Sommer der Arbeiterautonomie gab, so in den späten 60er Jahren, ähnlich wie in Italien. Es also so auf einmal wieder Basisbewegungen von schwarzen Fabrikarbeitern gab und so weiter, Wellen von wilden Streiks gab und so weiter. Also es da nochmal so eine Renaissance auch gab, also in der Zeit nach 68, um 68 rum wurden ja auch so diese heretischen Strömungen, Paul Mattig, Otto Rühle, Anton Pannenkoek, dann neu entdeckt wieder. Und wie gesagt, wir werden manchmal so als Rätekommunisten etikettiert, was wir eher so ein bisschen albern finden, weil diese Konstellationen haben sich dann doch stark geändert und dieses Konzept der Räte, die sozusagen spontan im Streik, im Kampf entstehen und dann aber eigentlich schon hinweisen auf eine ganz andere Gesellschaftsordnung, ist heute mit einer ganz anderen Zusammensetzung der lohnabhängigen Klasse, denke ich, sehr prekär geworden. Also wir halten da jetzt nicht unhistorisch irgendwie dran fest oder so.
Wie wäre denn eure Abgrenzung, sag ich mal so, zur FAU oder zum Anarchosyndikalismus? Oder gibt es da Überschneidungen? Oder wie würdest du das so positionsmäßig für euch definieren?
Ich bin ein bisschen überfragt, weil wir das so nie diskutiert haben. Also kann ich jetzt nur... Ja. Wie sowieso jetzt in diesem Gespräch, um das vielleicht auch mal ausdrücklich zu sagen, ist klar, ne, dass ich jetzt hier auch nicht irgendwie der Pressesprecher eines in vielen heterogenen Zirkels bin. Also insofern sage ich auch erstmal, was mir persönlich jetzt dazu einfällt. Ja. Ich persönlich finde die FAU auf jeden Fall eine der sympathischeren Vereinigungen, die es so in der Linken hier in Deutschland gibt. Fragwürdig scheint mir natürlich doch der Anspruch, eine Gewerkschaft sein zu wollen. Also da gab es ja auch Konflikte in Berlin, in so einem, ich glaube sogar eher ein bisschen linken Kino,
du meinst, das ist,
Babylon oder so, wo es dann doch, wenn ich das richtig erinnere, sich der Konflikt dann relativ schnell verschoben hat. Also es anfangs um einen Konflikt ging, dass die Leute, die in diesem Kino gejobbt haben, bessere Arbeitsbedingungen wollten und so weiter und so fort. Und es waren eben FAU-Leute mit dabei und das ist irgendwie, klar, eine total vernünftige Basisarbeit aus der eigenen Situation als Unabhängiger heraus, die wir natürlich total gut finden. Soweit ich das erinnere, hat sich dieser Konflikt dann aber so relativ schnell verschoben, dass es dann stark darum ging, bekommt die FAU eine offizielle Anerkennung als Gewerkschaft oder nicht oder so. Und wir sind generell gegenüber der Form der Gewerkschaft skeptisch. Das heißt, durch ihre rechtliche Anerkennung, egal welche Wurzeln sie nun hat, wird sie ja eben Teil dann eines juristisch-ökonomischen Gefüges und in dieser Form liegt unseres Erachtens die Krux. Also eine Gewerkschaft muss ja, wenn sie offiziell anerkannt ist, vom Staat und von der Arbeitgeberseite, und in diese dann offiziellen Verhandlungen quasi eingebunden ist, muss sie ja im Gegenzug für das, was sie rausholt, dann eben auch den Betriebsfrieden sozusagen wahren. Deshalb ist es ja alles hochgradig durchreglementiert, ne, mit Arbeitsrecht und so weiter. Und wir denken nicht, dass es darum geht, jetzt bessere Gewerkschaften zu gründen oder so. Ne? Also insofern würde ich so zusammenfassen, die FAU ist in dem Maße eine gute radikale Vereinigung, wie sie ihrem eigenen Anspruch, eine Gewerkschaft zu sein, nicht gerecht wird. So könnte man es vielleicht formulieren. Aber ansonsten, klar, es ist erstmal ein libertärer, antistaatlicher Haufen, mit dem uns viel, viel mehr verbindet als mit den ganzen Leuten, die eben Trittbrettfahrer von Hugo Chavez oder Assad oder wenn man jetzt so Junge Welt liest oder sich diesen bolschewistischen Schrott anguckt, ist einem natürlich eine FAU 100 Mal näher.
Vielleicht kommen wir auch ausgehend jetzt von dem, was du gesagt hast, auch nochmal so zu eurem Selbstverständnis. Ihr gebt ja die Zeitschrift Kosmopolit heraus. Die Zeitschrift ist ja, oder könnte man, glaube ich, als Theorieorgan definieren. Das heißt, verortet ihr euch eigentlich eher zurzeit so auf dem Feld der theoretischen Arbeit? Und wie sieht der Link aus zu Ansätzen in der Praxis?
Also ich glaube, die Frage muss ich so erstmal bejahen. Also wir sind in dem Sinne eigentlich recht klassischer Zirkel, wenn du so willst. Das heißt, der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt darauf, dass wir miteinander diskutieren, dass wir versuchen, Diskussionen international zu führen. Also wir haben ziemlich viele Kontakte in andere europäische Länder, aber auch in die Vereinigten Staaten, nach Ägypten und so weiter und so fort. Da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie ziehst du eigentlich die Linie zwischen Theorie, Praxis? Sprich, wenn wir beispielsweise versuchen, jetzt im Zusammenhang der Umbrüche in Nordafrika dort direkt Kontakt aufzunehmen zu Leuten, einen Austausch irgendwie zwischen Berlin und Kairo zu pflegen, da Leute auch mal nach Deutschland zu holen zur Diskussion, würde ich sagen, ist das ein gewissermaßen auch ein Versuch zu einer Entstehung einer grenzüberschreitenden praktischen Bewegung beizutragen. Anders gesagt, soweit man das, was wir machen, als Theorie bezeichnen kann, betreiben wir das in einer sehr entschiedenen Abgrenzung zu einer akademischen Linken, ja, die wir also schon sprachlich völlig ungenießbar finden, die meistens in ihrer ganzen Thematik sehr, sehr willkürlich irgendwie diskutiert, was ihnen gerade vor die Flinte kommt. Also wir versuchen in dem Sinne eine kritische Theorie vor den Akademikern zu retten und natürlich zielt alles letzten Endes darauf ab, dass sich wieder eine praktische Bewegung bildet. Wir denken halt nicht, und damit wäre man dann bei so Debatten über M31 beispielsweise, wir denken nicht, dass man jetzt sozusagen mit einer kampagnenpolitischen Brechstange hier irgendwie Bewegung vom Zaun brechen kann. Also man ist, denke ich, als derzeit radikale Minderheit, was wir zweifelsfrei sind, darauf angewiesen, dass sich so irgendwie erstmal praktisch etwas wieder ins Brodeln, ins Gären kommt. Diese Gärung sehe ich leider momentan in Deutschland nicht. Das ist, denke ich, einfach eine ganz fiese Konstellation, in der wir da als radikale, subversive Elemente in Deutschland drinstecken. Dass in Deutschland gerade ein klassischer sozialer Burgfrieden herrscht und Deutschland sehr aggressiv in Europa, also eine Sparpolitik irgendwie durchdrückt und dem deutschen Staat hier im eigenen Land da niemand in den Arm fällt. Und wir haben selbstverständlich als kleiner Zirkel auch nicht die Kraft dazu, das zu tun. Ne? Eine andere Frage, jetzt ausgehend so von FAU und so, ist natürlich, wie man sich dann selber in seinem proletarisierten Alltag irgendwie bewegt. Das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die wir dann als Zirkel tun. Also unser Anspruch als Zirkel ist es, Diskussionen voranzutreiben, einen internationalen Austausch zu fördern, eine theoretische Klärung voranzutreiben, aber was wir jetzt nicht tun mit so dieser adonitischen Pose, dass man sich jetzt gerade drin suhlt, dass doch irgendwie das schmutzige Geschäft der Praxis tabu sei oder irgendwie sowas, das nicht. Ich glaube, es geht uns eher darum, nüchtern zu reflektieren, was sind denn unsere realen praktischen Spielräume, und ich denke, die sind objektiv betrachtet gerade furchtbar traurig in Deutschland.
jetzt würde ich da gerne nochmal so einhaken und nochmal Bezug nehmen, auch auf die Situationisten. Mhm. Was ich bei der Beschäftigung mit der Situationistischen Internationale oder mit einzelnen Figuren interessant finde, ist ja, dass sie, glaube ich, eine sehr hellsichtige, eine sehr klare Interpretation dessen hatten, was gesellschaftlich abgelaufen ist, dass sie halt eben auch nicht, Stichwort Einschätzung der Oktoberrevolution, Stichwort China, dass sie da eigentlich auch sehr sich entschieden, sich davon abgegrenzt haben und dass sie hier eigentlich, wenn ich es richtig erinnere, so die Pariser Kommune auch nochmal als, obwohl die Pariser Kommune ja in einer Niederlage und die Oktoberrevolution und die chinesische Kulturrevolution ja angeblich etwas positiv Siegmäßiges an sich hatte, dass sie diese beiden China und Russland als Niederlagen definiert haben, aber die Niederlage der Pariser Kommune eigentlich im Nachhinein als Sieg definiert haben, dass sie eigentlich eine Kritik am Kapitalismus formuliert haben, dass sich aber einzelne Mitglieder wie Guy Debord, Vanegem oder Askayorn ja auch im Kunstmarkt bei aller Widersprüchlichkeit ja auch etabliert haben. Also Guy Debord hat keine Probleme gehabt, sich von Gérard Leibovici, ich hoffe, hier bin jetzt nicht ausgesprochen, im Kino, also er hat sich das Kino kaufen lassen, um seine Filme da zeigen zu können. Also dass man sich dieser Widersprüchlichkeit auch in der Praxis gestellt hat. Ist das nicht auch momentan so ein Versagen der Linken, was auch jetzt, wir jetzt als Links definieren können, dass man sich vielleicht so auf das Gebiet der Praxis zurückzieht, sagt, wir können eh nichts machen oder können nicht viel machen, aber dass man so gar nicht versucht, in der Praxis subversiv was zu tun. Also ich denke da jetzt beispielsweise an die Sex Pistols. Malcolm McLaren war ja, hatte ja auch Verbindungen zur Situationistischen Internationalen und er hat ja letztendlich versucht, mit dem Projekt der Sex Pistols auch aus dem Ghetto so rauszukommen. Und mangelt es da nicht auch so momentan an so Versuchen, dieses Ghetto zu verlassen, gesellschaftlich zu wirken? Und das auf eine Art und Weise, die halt eben so diese herkömmlichen Codes der Linken oder der autonomen Szenerie so ein bisschen bricht. Also wenn ich Demonstrationen sehe, wo dann die Leute schwarze Kapuzen tragen und nur Antikapitalisten brüllen, dann ist das schlichtweg für die Masse der Bevölkerung nicht vermittelbar. Also habe ich selber erlebt, es gab eine Demonstration, da ging es um die Rote Flora, man kam durch St. Pauli, ich stand an einer Hauswand, die Fenster öffneten sich, Leute guckten und es zog dann der Demonstrationszug vorbei. Es wurde nur gebrüllt, Anti-Kapitalister und die Frau, die sich da aus dem Fenster lehnte, fragte, hey, was ist denn das? Das heißt, man hat überhaupt nicht versucht, das Anliegen der Demonstration den Leuten in den Vierteln, durch die man zog, zu vermitteln.
Ja klar, das ist die typische Form von linker Selbstbezüglichkeit, in die wir natürlich keinerlei Hoffnung setzen. Das ist immer leicht zu sagen. Die Frage wäre dann eben, wie wäre denn dann eine andere Praxis, ne, die also nicht in dieser Selbstbezüglichkeit stecken bleibt. Da sind wir, denke ich, momentan auch relativ ratlos, relativ fantasielos. Jetzt mit Blick auf Berlin, wo wir eben rumwuseln, kann ich nur sagen, dass es vergleichsweise hoffnungsfroh stimmende Entwicklungen gibt, so im Kontext von Stadtentwicklung, Mietentwicklung oder so. Das ist meines Erachtens gerade in Berlin zurzeit eins der ganz wenigen praktischen Felder, wo es tatsächlich gelingt, einzugreifen in eine ätzende Entwicklung, also die einfach darin besteht, dass wir als lohnabhängige Bevölkerung immer mehr arbeiten müssen, um überhaupt noch, ne, ein Dach über dem Kopf zu haben. Also eine Riesenscheiße, die da gerade stadtentwicklungspolitisch über die Bühne geht in Berlin. Und da gibt es tatsächlich ganz vielversprechende Geschichten, wo man merkt, Leute, die überhaupt keine Connection haben jetzt so zu so einer linken Subkultur und den üblichen Codes und Insider-Diskursen der Radikalen oder so, kommen auch so ein bisschen aus ihren Löchern hervor, gezwungenermaßen. Und da vermischt sich so ein bisschen was und da gibt es also viele Leute, die, glaube ich, eine sehr, sehr gute Praxis da erstmal entwickeln. Ne? Das ist so in Berlin momentan, würde ich sagen, das einzige Terrain, was mir einfällt. Mhm. Klar, es gibt auch immer fernab der linken Szene hier und da mal Betriebskämpfe, Arbeitskämpfe oder so. Da kann ich aber nur ganz ehrlich sagen, dass wir zu denen momentan eigentlich auch keine Beziehungen haben und das jetzt relativ aufgesetzt mir schiene, wenn wir uns da gerade jetzt stark da irgendwie aus dem Fenster hängen würden. Aber das ist eine offene Diskussion bei uns gerade, also diese ganze Debatte von Streiks, Betriebskämpfe und so. Momentan haben wir da keinen Draht dazu und ich persönlich halte also diese Kämpfe gegen Mietentwicklung oder so für so ein recht vielversprechendes Feld. Und würde in jedem Fall immer auf eine, also gehe persönlich lieber auf eine Demonstration, die jetzt gar keine großen revolutionären Losungen hat, sondern vielleicht in dem Sinne ganz bescheidenes Ziel vertritt, wie wir haben keinen Bock mehr Miete zu zahlen, als dass ich also jetzt auf diese verbalradikalen linken Aufzüge gehe, die sich eigentlich nur selbst bestätigen, dass sie die radikalsten sind oder so. Das ist meistens sehr, sehr fruchtlos. Das sind Demonstrationen, die kann man sich eigentlich sparen.
Wo wir gerade über Demonstrationen sprechen, können wir ja vielleicht nochmal auf M31, nicht nochmal, wir sind da noch gar nicht dazu gekommen, aber zu M31 kommen. M31 war, und das war eigentlich so der positive Ansatz, der Ansatz, den ich positiv gefunden habe, ja auch so der Versuch, eine in Anführungsstrichen nicht verkürzte Kapitalismuskritik zu formulieren, war weiterhin auch der Versuch, Verbindungen zu Organisationen, zu Kämpfen, die nicht nur in Deutschland, sondern halt eben in Frankreich, Griechenland, Spanien stattgefunden haben oder stattfinden. Und dass man sich halt eben europäisch, auch nicht nur europäisch, aber auch international vernetzt. Das fand ich sehr sympathisch. Was mich dann aber erschreckt hat, war die großsprecherische Kommentierung der Demonstration durch die Organisatorinnen und Organisatoren von M31, war weiterhin ein widerspruchsloses Kommentieren der Ereignisse in Frankfurt selber. Die Bilder, die ich gesehen habe oder die Medienberichte und die Entwicklung auf der Demonstration selber bezog sich ja eigentlich auch darauf, dass der Versuch, die Baustelle der EZB zu besetzen, nicht geklappt hat, dass dass die Demonstration dann ja auch sehr schnell eingekesselt worden ist oder Teile der Demonstration eingekesselt wurde. Und dass dann in Anführungsstrichen dieser Glasbruch, also die Artikulation der Wut, was auch immer da die Wut gewesen sein mag, als Erfolg oder das so als eine Begleiterscheinung wohlwollend kommentiert worden ist. Nicht reflektiert wurde, im Angesicht einer Krise, eine Demonstration von 5000 Menschen, würde ich sagen, ist eigentlich ein schwaches Zeichen. Wenn ich sehe, dass die revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Berlin 10 bis 15 hingekriegt hat und selbst hier in Hamburg die revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Anführungszeichen 1500 Leute auf die Beine gebracht hat, bei aller Kritik an dieser Art von Demonstration. Und das Abtauchen im Nachhinein fand ich bei M31 schwach.
Was meinst du mit Abtauchen?
Dass die Organisatorinnen und Organisatoren und die Gruppen, die in diesem M31-Feld waren, im Nachhinein eigentlich keine Diskussion mehr gepflegt haben, wo über die Erfolge oder Misserfolge kritisch reflektiert worden ist. Und ich selber hatte vor 2 Wochen ein Gespräch mit Menschen aus dem M31-Kreis aus Berlin, wo mir sinngemäß gesagt wurde, und das war auch im Rahmen eines Interviews, dass halt eben erstmal die Aktivitäten tendenziell auf Eis gelegt würden, dass sich einzelne Gruppen halt eben durchaus auch an Blockupy Frankfurt beteiligen würden, aber dass es so unter dem Logo oder unter dem Signet M31 erstmal so schnell nichts geben würde. Mhm. Aber was mir so gefehlt hat, war eigentlich eine intellektuelle Reflexion war Frankfurt eigentlich das richtige Zeichen? Mhm. Also war es überhaupt richtig zu sagen, ja, wir wollen einen Bauplatz besetzen, wobei man weiß, wie die Polizei reagiert, selbst wenn man nur einen Böller oder wenn man eine Parole auf die Straße schmiert, kann man davon ausgehen, dass die Polizei eigentlich relativ schnell eingreift. Und das hätte eigentlich auch den Organisatorinnen und Organisatoren von M31 klar sein müssen. Und eine Demonstration, die sich dreimal oder die sich dritteln, also die sich durch die Polizei aufspalten lässt, zeigt ja, dass sie eigentlich gar nicht vorbereitet war und dann auch relativ überrascht reagiert hat. Mhm. Aber dass die Diskussion über M31 dadurch und danach zum Erliegen gekommen ist und dass auf der M31-Seite, Internetseite, danach sich, wenn ich es richtig gesehen habe, keine Reflexionstexte enthält, finde ich ein bisschen schwach.
Also zu dem jetzt praktischen Ablauf dieser Demonstration kann ich wenig sagen. Ich war nicht in Frankfurt und weiß nicht, was man da hätte besser machen oder schlechter machen können. Grundsätzlich stellt sich eben die Frage nach Sinn und Zweck einer solchen Demonstration generell, unabhängig davon, wie sie dann in der Auseinandersetzung mit der Polizei funktioniert oder nicht funktioniert. Und das Interessante an M31 oder das Sympathische sind, ja, eigentlich genau wie du es schon gesagt hast, also auch aus meiner Sicht zwei Dinge. Zum einen, wenn man diese Aufrufe gelesen hat, hat sich das eben deutlich unterschieden von so bestimmten Attack-Vorstellungen, die, finde ich, erstaunlich weit auch bis in so radikalere außerparlamentarische Milieus doch heute irgendwie diffundiert sind. Also es ist teilweise ganz verblüffend, wenn man mal so liest, was vermeintlich radikale Antifa-Gruppen so zur Krise schreiben. Das erschöpft sich ganz häufig wirklich in solchen Vorstellungen. Ja. Also wir haben gerade eine Krise, weil die Reichen so wenig Steuern zahlen und wenn man jetzt die Finanztransaktionssteuer einführt und hier noch ein bisschen die Nachfrage stärkt und da von oben nach unten umverteilt, dann geht es also den Menschen besser und obendrein funktioniert die Wirtschaft auch wieder wie am Schnürchen. Also solche Vorstellungen sind verblüffend weit verbreitet und da hat sich M31 natürlich sehr positiv von abgehoben, ne, indem sie erstmal gesagt haben, nö, es geht hier nicht um die Raffgier der Banken oder um den falschen Neoliberalismus, es geht grundsätzlich um eine Krise dieser kapitalistischen Produktionsweise, einer Produktionsweise, die immer wieder in Krisen reingerät und so weiter und so fort. Also auch eine klar staatskritische Ausrichtung hatte. Das fand ich erstmal so sehr sympathisch. Sympathisch fand ich zweitens, wie du auch bereits meintest, ne, eben dieser Versuch, da über die Grenzen hinweg Kontakte zu pflegen. Wie substanziell das ist, kann ich aber eben nicht sagen. Also ich weiß zum Beispiel von Freunden aus Griechenland, die habe ich mal gefragt, sag mal, ne, irgendwie dieser M31-Aktionstag, da wird es ja auch in Griechenland Aktionen geben. Wie wird denn das bei euch diskutiert? Und die meinen so, ach du, ehrlich gesagt, davon haben wir wenig mitbekommen, das interessiert hier niemanden. Und das verweist eben nochmal auf so eine ganz unterschiedliche Situation in den jeweiligen Ländern. Das heißt, in Griechenland hast du gerade eine so dramatische soziale Krise, dass massenhaft Leute, die überhaupt nicht aus der Linken kommen oder ne, von irgendwie solchen Sachen getrieben sind, ständig auf die Straße gehen, daher auch teilweise sehr heftige Auseinandersetzungen dann mit der bewaffneten Staatsmacht sich irgendwie liefern und das irgendwie gar nicht so furchtbar interessant ist, ob jetzt noch eine Handvoll antiautoritäre Linksradikale sagen, so, wir haben jetzt einen Aktionstag und mobilisieren jetzt mal die Menschen, so, also so ist den Berichten zufolge, die Genossen aus Griechenland abgegeben haben, ist es etwa dort gelaufen, ja, dass ein bisschen eigentlich neben dem eigentlichen sozialen Geschehen vorbei es dann halt noch so ein bisschen so ein linkes Aktionsspektakel gab. Und in Deutschland ist eben der Unterschied, dass du eben diese sozialen Kämpfe nicht hast und, wie ich eingangs schon meinte, man eben als Radikaler so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen ist. Das ist was, was uns leider alle gerade verbindet. Das geht der FAU so, das geht den uns ganze Gruppen so, das geht uns als Kosmopolit-Gruppen so. Und wir könnten momentan auch nicht behaupten, dass wir jetzt zu so einer Kampagnenpolitik irgendwie die funky Alternative im Ärmel hätten. Was uns aber nicht daran hindert, sie als eine ziemlich selbstbezügliche, aseptische Kampagnenpolitik zu benennen. Also in die wir wenig Hoffnung setzen. Sprich, wenn Leute Lust haben, monatelang so eine Kampagne durchzurödeln und nach Frankfurt zu fahren, um dem deutschen Staat den Stinkefinger zu zeigen, ist es eine gebongte Entscheidung. Wir persönlich sehen jetzt keinen Sinn drin, da unsere Energien in dieser Art und Weise zu verausgaben. Denken einfach nicht, dass es viel hilft.
Wäre ja vielleicht ganz gut, das Problem ist, glaube ich, dass sich ja bestimmte Gruppierungen ja auch der Diskussion dann auch sehr schnell wieder entziehen. Und vielleicht käme es darauf an, eigentlich auch diese Organisation schlichtweg auch ein bisschen so festzunageln. Also sie nicht in Anführungsstrichen aus der Verantwortung zu lassen. Ich kenne es selber noch aus den Diskussionen, die man so in den 70er oder 80er Jahren geführt hat, wo man ja auch das Gefühl hatte, dass verschiedene Organisationen ihre Mitglieder auch sehr schnell verheizt haben. Und die Gefahr sehe ich eigentlich auch in einem nicht reflektierenden Aktionismus, wenn halt eben einfach zwar der Stinkefinger erhoben wird, wenn demonstriert wird, wenn in Anführungsstrichen, jetzt beziehe ich mich da nochmal auf diese Presseinfo bezogen auf M31 vom Glasbruch die Rede ist, aber es gab ja auch den Fall, dass halt eben ein Polizist, der als Kontakt- oder Kommunikationsbeamter eingesetzt gewesen sein soll, ja auch attackiert, muss jetzt wieder in den Konjunktiv kommen, attackiert geworden sein soll, aber dass man einfach sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat über die Bilder, also über die Macht, die auch Fernsehberichterstattungsbilder haben, die auch die bürgerliche Presse halt eben hat. Und die Linke oder die emanzipatorische Linke hat ja nun auch nicht die Kommunikationsmittel, um der bürgerlichen Presse in gleicher Wirkungsweise andere Bilder entgegenzusetzen. Und ich glaube, da ist die radikale Linke momentan auch in so einer kommunikativen Sackgasse. Also wir haben eine unheimlich starke, zugespitzte Krise, wobei man jetzt auch sagen kann, allein das kapitalistische System ist ja schon die Krise. Und wenn man die Wirtschaftsteile der bürgerlichen Medien, sei es Süddeutsche oder FAZ, liest, wo man über die Schließung von Schleckerfilialen oder jetzt wieder Rationalisierung bei der Lufthansa-Technik soll radikal zusammengekürzt werden, dann müsste man sich doch eigentlich überlegen, wie man die direkt Betroffenen eigentlich noch viel stärker anspricht. Und da besteht meiner Meinung nach eigentlich auch so eine Kommunikationslücke. Man erreicht eigentlich diejenigen, die zuerst von dieser Krise oder die im Kapitalismus einfach arbeiten und jetzt halt eben direkt vor den Entwicklungen der Krise betroffen sind, die erreicht man eigentlich nicht. Und diese Rituale auf Demonstrationen oder in den roten Floren dieser Welt erreichen ja eigentlich auch nur diejenigen, die in die rote Flora gehen oder die auf eine Demo gehen. Und das ist eigentlich eher so eine Zustandsbeschreibung und käme es nicht darauf an, sich zu überlegen, ja, wie kann man, und jetzt komme ich nochmal auf das Manifest der kommende Aufstand, wie kann man eigentlich die Milieus verlassen? Also in dem Buch oder in dem Manifest der kommende Aufstand wird ja auch den linken oder libertären Milieus vorgeworfen, dass sie ja eigentlich alles tun würden, um den Status quo beizubehalten. Und müsste man da nicht dann wieder an den positiven Aktionen der Situationisten anknüpfen, die sich ja dann eigentlich auch halt eben mit Kommunikationswirkungen beschäftigt haben. Also Stichwort Malcolm McLaren, mit seinem Projekt Sex Pistols, wo er ja, oder wo diese Band ja für einen Hauch einer geschichtlichen Sekunde, hätte ich beinahe gesagt, es waren ja ein, zwei Jahre, der zumindest nicht der englischen Gesellschaft, aber auch der damaligen ja, Gesellschaft oder den damaligen Gesellschaften aus dem Spiegel vorgehalten haben.
Ja, ich denke halt, dass also gerade an dem Punkt es eben auch kein unhistorisches Anknüpfen geben kann. Also die Situationisten, soweit sie über ihre Zeitschrift hinaus irgendwie praktisch tätig gewesen waren, hatten es ja auch noch irgendwie mit einer anderen Gesellschaft zu tun, also die sozusagen empfänglicher war für Skandale, wenn du so willst, wo sich ja dann doch, jetzt sagen wir mal in Westeuropa zumindest, in den letzten 40 Jahren es einfach so viel Liberalisierung gegeben hat, auf kulturellem Terrain, also sich der Kapitalismus da doch als sehr flüssig, flexibel, wandlungsfähig erwiesen hat, dass meines Erachtens einfach die Angriffspunkte für so eine Strategie der Provokation doch sehr rar gesät sind nur noch. Also wenn man sich nochmal sonst gedenkt, ich glaube, eine ganz frühe Aktion der Situationisten war ja irgendwie, dass sie dann einen Pfaffen entführt haben und dann hat sich irgendein Situationist stattdessen auf die Kanzel da gestellt in die Kirche und Gott ist tot gesagt und dann sind die vom Mob fast gewünscht worden und so. Gut, kann sein, dass man sowas in Bayern oder irgendwo auch heute noch irgendwie machen könnte oder so, aber auch das würde meines Erachtens momentan in dieser Krisensituation jetzt nicht besonders viel aufbrechen und in Bewegung bringen. Also ich bin an dem Punkt relativ skeptisch, dass es jetzt ein Anknüpfen an situationistische Strategien geben kann und vielleicht müsste man auch die Situationisten in ihrer Zeit selber da schon etwas kritischer sehen, also dass da vielleicht auch mehr Anspruch im Raum stand, als dann durch eine wirkliche Praxis gedeckt war. Also ich weiß nicht, wie bedeutend also diese Praxisversuche damals wirklich waren. Wichtig war dann eben das praktische Wirken unter anderem, nicht ausschließlich, aber unter anderem von Situationisten im Mai 68, als bereits, das ist so das, was ich vorhin meinte, ne? Also wenn du halt eine Situation hast, wo tatsächlich der ganze Scheißalltag aufgebrochen ist und auf einmal 10 Millionen Lohnabhängige in einem wilden Generalstreik faktisch stehen, dann ergeben sich auch ganz andere Räume, in denen irgendwie Radikale nochmal eben ihre radikalen Ansichten vertreten können, wobei es dann erfahrungsgemäß auch nicht so sehr darum geht, irgendwie das radikalste Statement abzugeben, sondern praktisch zu wissen, was die entscheidenden Schritte eigentlich sind für eine Ausweitung der Bewegung. Also die Situationisten hatten ja 68 dann sich beteiligt an diesem Rat für die Aufrechterhaltung der Besetzung. Mhm. Das heißt, es war damals die praktische Überlegung, hey, entscheidend ist also, dass die Fabrikbesetzungen und die Besetzung von Universitäten sich ausweiten, um also diesen revolutionären Ausnahmezustand weiter voranzutreiben. Von so einer Situation sind wir eben leider Gottes furchtbar weit entfernt und ich denke, wir bekennen uns da dann auch erstmal zu einer gewissen praktischen Ratlosigkeit. Das heißt, man kann so ganz bescheidene Sachen in seinem eigenen Alltag, in seinem eigenen Umfeld machen. Wenn man jetzt beispielsweise von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen ist oder von Mietsteigerungen betroffen ist, kann man da also versuchen, sich irgendwie ein bisschen zur Wehr zu setzen. Darüber hinaus wird es, glaube ich, schwierig gerade. Und wenn du jetzt ansprichst, das Buch Der kommende Aufstand, ist ja unsere Kritik, also nachzulesen jetzt im neuen Heft von Cosmopolet, dass wir eigentlich denken, dieses Buch ist gerade in der Hinsicht ein falsches Versprechen. Also, um es vielleicht ein bisschen auszuführen, also das Buch Der kommende Aufstand zerfällt ja gewissermaßen in zwei Teile. Es gibt einen längeren ersten Teil, der sozusagen eher zeitdiagnostisch einmal durch die Gesellschaft durchgeht, ne? Private Verhältnisse, Arbeitsverhältnisse, etc. pp. Da eine sehr dichte Beschreibung macht, über die man sich im Einzelnen streiten kann. Ich persönlich denke, dass vieles sehr gut getroffen ist, manches relativ defizitär ist. Und sicherlich hat die eben sehr dichte und auch in der Sprache von so akademischen Jargon weit entfernte Diagnose, die das unsichtbare Komitee da also entwickelt, viele Leute fasziniert. Ich denke aber, dass das eigentliche Faszinosum des Buches darin bestand, dass es einen zweiten Teil gibt, in dem sie also nun beanspruchen, einen Masterplan auf den Tisch legen zu können. Also was haben die entschiedensten Elemente jetzt heute praktisch zu tun, um diesen Aufstand irgendwie ins Rollen zu bringen? Und da sagen wir halt, gut, diese praktischen Vorschläge, die dort unterbreitet werden, sind zu großen Teilen das, was eigentlich die Autonomen immer gemacht haben. Das ist etwas, die Autonomen gab es natürlich nie, aber ne, jetzt mal so idealtypisch gedacht. Und sie sind eben teilweise völlig richtig, aber eigentlich altbekannt. Und sie sind teilweise unseres Erachtens eher fragwürdig. Also wir denken nicht, dass dort tatsächlich ein ernsthafter Vorschlag unterbreitet wurde, wie nun die Radikalen irgendwie in die Offensive kommen könnten.
Aber was ich eigentlich positiv an dem Buch Der kommende Aufstand fand, war eigentlich auch die Kompromisslosigkeit in der Beschreibung der kapitalistischen Wirklichkeit. Also die Ödnis und die Perspektivlosigkeit, die bis dahin so kaum formuliert wurde. Also wenn man sich so an Texte der Linkspartei oder von Attac, der Antiglobalisierungsbewegung erinnert, dann sind die Beschreibungen eigentlich immer sehr schwammig gewesen. Da wurde gesagt, ja, wenn man wie heißt das bei Attac, wenn man dann so eine Steuer auf die Spekulation, die Turbinensteuer erhebt, dann kommt man der Gerechtigkeit ein Stück weit näher. Aber das ist eigentlich eine radikale Kapitalismuskritik oder eine klare Abwendung vom Kapitalismus in der Linken ja kaum gefordert wurde. Also die Linkspartei beteiligt sich ja, und in Berlin gab es ja eine SPD-Linkspartei-Regierung hier auch an den Kürzungssauereien, an der Verwaltung des kapitalistischen Elends. Und so eine Tradition, dass man einfach wirklich sagt, also mit dem Kapitalismus habe ich nichts am Hut. Und den kann ich auch theoretisch und praktisch nicht, aber theoretisch zumindest erstmal kritisieren, radikal kritisieren. Das hat es bis dahin ja in dieser Deutlichkeit meines Wissens kaum gegeben. Es gab auch ein Bedürfnis, glaube ich, denn die Veranstaltungen in Hamburg und wie ich ja auch gehört habe in Berlin, waren sehr, sehr gut besucht, waren voll, und es gab auch, glaube ich, ein Bedürfnis bei den Menschen, bei den Besucherinnen und Besuchern, sich da erstmal so drüber zu informieren. Was ich spannend fand, war ja, wie das bürgerliche Feuilleton darauf reagiert hat. Was ich spannend fand, war auch, wie halt eben unterschiedliche Organisationen, also wie ihr darauf reagiert habt. Ihr wart, glaube ich, eine der ersten Gruppierungen, die eine Veranstaltung angeboten hat. Dann gab es ja Diskussionsveranstaltungen mit anderen Organisationen, wie jetzt beispielsweise Top Berlin. Und dass aber so dieser Ansatz, dass man da zusammen was entwickeln könnte, und zwar konstruktiv, dieser Ansatz ist dann irgendwann mal gekippt, fand ich. Sehe ich das falsch?
Ich weiß nicht genau, was du mit diesem Ansatz meinst. Also vielleicht nochmal zwei Schritte zurück. Mhm. Das Buch ist von einem unversöhnlichen Gestus getragen. Und das ist ein Moment, das wir auch ausdrücklich verteidigt haben. Also in genau dieser Unterscheidung, die du gerade selber gemacht hast, indem wir eben gesagt haben, gut, bis weit in ehemals autonome, außerparlamentarische Milieus hinein gibt es eigentlich eine eklatante Schwäche auf dem Feld der Kritik. Also wenn du beispielsweise mal liest heute die Zeitschrift Aranka, die eigentlich mal aus der autonomen Linken hervorgegangen ist, da werden heute teilweise die Programmpunkte der Jusos der 70er Jahre neu aufgewärmt. Ja, da redet man jetzt also über die demokratische Vergesellschaftung der Investitionsfunktion und lauter so ein Unsinn. So, und in dem Kontrast gegenüber so einer doch ziemlich theoretisch abgerüsteten radikalen Linken in Deutschland ist es erstmal, blöd gesagt, ganz erfrischend, wenn also dieses Pamphlet aus Frankreich einem hier reinflattert und so im Gestus des Großreinemachens, der Generalabrechnung, also mit den miesen Verhältnissen, da den Finger in die Wunde legt und teilweise also sehr, sehr eindringlich schildert, wie verkommen also diese ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse bis in ihre feinsten Verästelungen ins Private hinein heute sind. Das ist sozusagen das, was wir begreifen als die Schnittmenge im Anliegen mit den Autoren dieses Buches, die es uns überhaupt ermöglichen, eine Kritik dran zu formulieren. Also nur wenn man irgendwo einen Berührungspunkt hat, kann man sich ja produktiv streiten. Ob es dann eine gelungene radikale Kapitalismuskritik ist, wäre eben noch mal eine andere Frage. Also was wir ja auch ein bisschen anschneiden, ist, dass wir denken, dass es halt doch oszilliert so ein bisschen zwischen einer teilweise fragwürdigen Zivilisationskritik und einer Kapitalismuskritik. Also das entwickeln wir ein bisschen ausführlicher entlang des Begriffs von Arbeit, also wie das geschildert wird. Da wird ja vom, also im kommenden Aufstand so ein Bild gezeichnet, dass Arbeit heute eigentlich nur noch als ein völlig entsubstantialisierter Disziplinierungsfaktor wirkt. Und da sind wir, wenn du so willst, ein bisschen orthodoxer. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass das Regime der Lohnarbeit, das eben auf Mehrwertproduktion ausgerichtet ist, seiner Substanz nach in den Metropolen weiter intakt ist. Und da, denke ich, zeigt sich auch nochmal ganz dramatisch, wie fragwürdig dann so die Praxisvorschläge also vom unsichtbaren Komitee sind. Ne? Dann heißt da ausdrücklich an einer Stelle, man müsse sich außerhalb und gegen die Arbeit organisieren. Und das war für uns ein Punkt, wo wir also mit der Kritik eingegrätscht haben und einfach die Frage aufgeworfen haben, ja, worauf soll das hinauslaufen, wenn nicht auf die alte autonome Illusion eines individuellen Ausstiegs. Also ich habe irgendwo ein bisschen meinen autonomen Gemüsegarten und entziehe mich der Arbeit und so weiter und so fort. Wer sich der Lohnarbeit entziehen kann und da Lust drauf hat, der soll das natürlich tun. Also wir sind ja definitiv gegen die Lohnarbeit und natürlich versucht man sich den zu entziehen. Der Witz ist, die Masse der Leute kann es ja gar nicht. Also es gibt dieses scheiß Lohnsystem oder es basiert ja gerade darauf, dass es für die Masse der Bevölkerung alternativlos ist, weil man überhaupt keine andere Möglichkeit hat, über die Runden zu kommen. Und die Losung, sich also außerhalb und gegen die Arbeit zu organisieren, ist eben als eine bewusste Abwandlung des alten Slogans, sich innerhalb der Arbeit gegen die Arbeit zu organisieren, unseres Erachtens ein Anzeichen dann doch für so eine autonome Nischenstrategie, Exit-Strategie, die wir also für illusionär halten. Ne? Und also das gibt es sehr viele Vorschläge in diesem Buch, die uns in genau dieser Art und Weise dann doch sehr fragwürdig erscheinen. Also auch eine ungeheure Faszination für Gewalt, also bis hin zu diesem martialischen Spruch dann im zweiten Teil, ne? Also unter diesen Ratschlägen, das ist ja auch so in so einem Appellcharakter formuliert, das sind eben Sachen, die würden wir so nie machen. Also wir finden es momentan für eine Diskussion produktiver, sich zur eigenen Ratlosigkeit zu bekennen, als nun Leuten also in so einem Appellgestus zu sagen, tut dies, tut das, ihr müsst reisen und euch face-to-face treffen, ihr müsst euch außerhalb der Arbeit organisieren, ihr müsst, das ist eben dann ein Vorschlag auch von Ihnen, ihr müsst euch bewaffnen. Ja. Und das also halten wir dann doch für ziemlich großsprecherische, martialische Allüren, die doch so diesem Klischeebild des autonomen Streetfighters, ne, für den also der Steinhagel auf die Polizeibeamten dann der Höhepunkt eines subjektiven Antagonismus zu den Verhältnissen ist. Das ist also definitiv nicht unsere Schiene. Und insofern denken wir, dass gerade das, was sicherlich die Faszination dieses Buches ausgemacht hat, dass es eben nicht nur eine radikal kritische Diagnose abgibt, sondern auch behauptet, so, wir sind die Entschiedenen, wir haben den Masterplan, wie wir aus der ganzen Scheiße jetzt rauskommen, indem wir also Kommunen bilden und selbst versorgen, uns vor der Arbeit drücken und irgendwie bewaffnen. Also dass gerade dieser zweite Teil ja zu spitz gesagt eine ziemliche Mogelpackung ist. Und ohne da jetzt irgendwie aus dem Nähkästchen zu sehr zu plaudern oder so, das ist ja ein etwas sensibles Thema mit den vermeintlichen oder reellen Autorinnen dieses Pamphlets aus Frankreich, aber also scheint sich das politische Milieu, denn selbstverständlich ist es ein politisches Milieu, was sich um dieses Manifest da gruppiert hat, auch doch in einigen breiteren sozialen Auseinandersetzungen in Frankreich auch dann sehr, sehr ungeschickt und unfruchtbar da irgendwie verhalten zu haben.
Ne? Aber vielleicht kommt man jetzt ja auch nochmal dazu, wenn man sich die Situation in Frankreich anguckt, also die Entwicklung vor dem Hintergrund jetzt auch der Resultate bei den Präsidentschaftswahlen, dass in dem Buch eigentlich gar kein, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, Bezug genommen worden ist auf die Gefahr des Faschismus.
Das kann sein, ne?
Es gibt so eine soziale Romantik, aber die Faschisten oder der Front National hat bei den letzten Präsidentschaftswahlen, also Marine Le Pen, hat um die 18% bekommen. Nun kann man nicht jeden Wähler, jede Wählerin des Front National gleich als Faschistin oder Faschisten bezeichnen, aber was Ausländerfeindlichkeit, was Rassismus, was die Beurteilung des Holocaust betrifft, spricht der Front National ja eine sehr deutliche Sprache. Und diese Rechtstendenzen, die ja nicht nur in Frankreich zu sehen sind, sondern in Spanien oder Griechenland, kann es ja auch noch sein, dass bei den Wahlen auch faschistische Parteien ins Parlament kommen könnten. zeigt ja auch, dass man als Linker oder als Linke aufpassen muss, dass man nicht also in so eine Revolutionsromantik verfällt, sondern dass man sich auch guckt, also wie sind denn und wie sehen denn die Kräfteverhältnisse aus und wie sieht es auch aus, wenn die Krise sich verschärft und die Linke es nicht schafft, also gerade die Menschen zu erreichen, von denen wir ja geschichtlich wissen, dass auch die Arbeiter und Arbeiterinnen für die Parolen der NSDAP nicht nur empfänglich waren, sondern dass sie ja praktisch sich vom Faschismus, vom Nationalsozialismus auch irgendwie angesprochen gefühlt haben, dann hat die Linke das ja eigentlich, soweit ich das beurteile, überhaupt nicht so für sich verinnerlicht, was es auch heißen kann, einen praktischen Antifaschismus zu kreieren.
Also ich muss gestehen, dass ich jetzt das Buch auch nicht mehr so en detail präsent habe, um da jetzt was sagen zu können, also wie weit ne, die Möglichkeit eines Abkippens in eine autoritäre, rassistische Formierung im Zuge der Krise mitbedacht wird oder nicht. Wenn du sagst, wird so sein, ne? Du hast es vermutlich genauer präsent. Die Frage wäre dann eben, was würde praktischer Antifaschismus bedeuten? Und sofern jetzt das unsichtbare Komitee mit dem Buch so die These vielleicht vertreten würde, dass Angriff die beste Verteidigung ist, wäre ich da persönlich nicht mal unbedingt anderer Meinung. Also sprich, das Problem, wenn du jetzt ansprichst, den historischen Faschismus, war ja im Prinzip auch die totale Abgerüstetheit der radikalen Strömung bei Einbruch 29, ne, der großen Krise. Insofern, ja, das ist natürlich jetzt die praktisch dringliche Frage, beispielsweise in Griechenland, ne? Wo, ja, hast du, denke ich, völlig recht, es sich jetzt zeigt, dass es da eben diesen Auftrieb gibt. Und das scheint mir auch eine Veränderung zu sein. Also das Interessante bislang an der Krisenentwicklung war ja, dass die völlig berechtigte linke Sorge, dass gerade in der Krisensituation auch so ein autoritäres, rassistisches Potenzial aktiviert werden kann, sich ja witzigerweise, erfreulicherweise in größeren Teilen der betroffenen Welt nicht bestätigt hatte. Das heißt, Ungarn eigentlich immer fast so ein bisschen so die Ausnahme war, wo man eben so einen kleinbürgerlichen Faschismus da Softcore-Faschismus irgendwie an der Macht hat. Und ja, wenn wir Pech haben, dreht sich der Wind jetzt irgendwie, wie man gerade in Griechenland sehen kann. Also Leute in Griechenland, mit denen wir in Kontakt stehen, sind tatsächlich auch gerade momentan in großer Beunruhigung, weil eben also dann ganz offener Rassismus jetzt hervorbricht und zwar eben auch in so einer ganz unschönen Verquickung von Staat und Zivilgesellschaft, wenn man so will. Also Bürgerwehren auf der einen Seite und eben auch die offizielle Staatsmacht, die nun also quasi täglich da Razzien gegen illegale Immigranten in der Innenstadt macht. Oder auch diese neuesten Geschichten, die jetzt ja auch durch die Presse gingen, dass also ausländische Sexarbeiterinnen da öffentlich an den Pranger gestellt werden, ne, weil sie griechische Freier mit HIV infiziert haben sollen und dann also mit Foto im Internet veröffentlicht werden. Also sich da ganz eklige Ressentiments und eine Feindseligkeit gegen Sexarbeiterinnen und gegen sie gerade auch als Immigrantinnen in so einem faschistischen Bild des gesunden Volkskörpers, der von diesen prostituierten Fremdkörpern jetzt irgendwie infiziert wird, gerade hochkochen. Ne? Also eine doch sehr dramatische Entwicklung auf jeden Fall. Da hat vermutlich das unsichtbare Komitee keine praktischen Vorschläge, wie man dem begegnen kann. Und da sieht es natürlich allgemein gerade scheiße aus.
Kommen wir jetzt nochmal zum Kosmopoliten.
Ja.
Was ist die wievielte Ausgabe? Die Ausgabe 3?
Genau, ja. Also das Heft erscheint in bislang sehr großen Abständen, so von alle zwei Jahre publizieren wir dort irgendwie das, was wir gerade für relevant erachten. Und
wie funktioniert so die Entscheidungsfindung? Also das heißt, es gibt einen Redaktionskreis, wo die Gruppen ihre thematischen Vorstellungen erstmal zur Diskussion stellen?
Genau, also die Zeitschrift wird herausgegeben eben von dem Zirkel in Berlin, den Freundinnen der Klassenlosen Gesellschaft, von der Gruppe Eiszeit in der Schweiz und von der Gruppe La Banda Vaga in Freiburg. Und wir diskutieren den Kram unter uns so lange, bis es irgendwie unter uns passt. Nicht alles, was jetzt eine Gruppe oder eine Einzelperson dort schreibt, muss jetzt in jedem Satz von allen anderen mitgetragen werden, aber es muss sich halt innerhalb gewisser Schmerzgrenzen bewegen. Und da gibt es dann natürlich auch mal schwere Auseinandersetzungen im Vorfeld so eines Heftes, klar. Und diese Debatten funktionieren aber eigentlich ganz produktiv bislang. Und das Echo ist eigentlich auch ganz erfreulich. Also wir machen da jetzt eigentlich wenig Werbung so für dieses Heft und stellen aber immer wieder fest, dass es in ganz unterschiedlichen Milieus irgendwie wahrgenommen wird. Also das war beim ersten Heft ganz deutlich, dass sowohl so marxistische Betriebs- und Gewerkschaftslinke haben das gelesen, als auch mehr so autonome Theoriestudenten. Und insofern haben wir auch Lust, das weiterzumachen.
Wenn ich das richtig sehe, seid ihr oder sind ja Freundinnen und Freunde momentan gerade unterwegs und stellen auch eure 28 Thesen zur Klassengesellschaft im Rahmen von Veranstaltungen vor. Mhm. Ihr wart, glaube ich, in Kiel, ihr wart in Wien.
Genau.
Wie sieht es denn mit Hamburg aus?
Keine Ahnung. Aus Hamburg hat uns niemand eingeladen. Wir planen da in dem Sinne jetzt auch nicht irgendwie eine Tournee oder irgendwas. Es war einfach so, dass es halt Leute...
Warum eigentlich nicht?
Weil wir da ja immer so ein bisschen...
Seid ihr schüchtern?
...faul und abwartend sind. Nö, das ist einfach so, jetzt in Wien gab es halt Leute, die diese Sachen diskutiert haben, ja, uns dann zu einer Diskussion eingeladen haben, in Kiel offenbar auch. Und dann kommen wir auch gern und diskutieren, klar, aber wir laden uns jetzt nicht selbst irgendwo ein.
Was jetzt die 28 Thesen betrifft, dazu haben wir ja von dir oder von euch einen Mitschnitt aus Wien bekommen, den wir ja auch im Rahmen dieser Sendung abspielen werden. Vielleicht kannst du aber sozusagen als eine Einleitung nochmal so die Formulierung, die mir eigentlich auch sehr gut gefällt, also der Siegeszug der klassenlosen Klassengesellschaft. Nun habe ich es gelesen und ich weiß, was ihr mit klassenlos bezeichnet, aber vielleicht kannst du das nochmal formulieren, wie ihr in welchem Rahmen zu diesen 28 Thesen gekommen seid.
Ja, der Text war damals irgendwie, wie eingangs erwähnt, das Ergebnis einer längeren Selbstverständigung. Also der Kreis, der sich in Berlin damals zusammengefunden hatte, kam zwar im weitesten Sinne so irgendwie aus einem ähnlichen Milieu, aber irgendwie hatten natürlich doch alle nochmal ihre speziellen Vorlieben. Das heißt, es gab Leute, die waren stärker von so auch bestimmten Gedanken der sogenannten Frankfurter Schule geprägt. Es gab Leute, die sich stärker auf so einen klassischen Rätekommunismus bezogen haben. Andere hatten es vielleicht ein bisschen mehr mit der italienischen Autonomie oder so. Und was wir damals einfach gemacht haben, war, dass wir so diese unterschiedlichen Stationen einer kritischen Theorie nach Marx uns nochmal angesehen haben, diskutiert haben und die Thesen so ein bisschen unser Versuch waren, sehr lückenhaft und kursorisch jetzt sicherlich, so ein bisschen das aufzuschreiben, was uns davon weiterhin gültig erscheint, beziehungsweise mit diesen historischen Überlegungen im Gepäck ein bisschen zu überlegen, wie diese Konstellationen heute aussehen. Und klassenlose Klassengesellschaft ist eine Formulierung, die sich lose anlehnt an Adorno in dem Fall, der damit eigentlich nur formulieren will, dass sozusagen in seinem harten Kern das Klassenverhältnis ungebrochen weiter existiert. Das heißt, die Gesellschaft basiert darauf, dass die Masse der Bevölkerung in Arbeitskraftverkäufer verwandelt wird, die sich auf dem Arbeitsmarkt also als Lohnabhängige verdingen müssen für das Kapital. Gleichzeitig aber so eine alte Arbeiterklasse, so ein klassisches Milieu, doch über die Jahrzehnte hinweg irgendwie aufgelöst hat oder so zumindest die Reflexion zu Adornos Zeiten sich nicht mehr zusammenrauft zu irgendwie so einem proletarischen Gegensubjekt zu dieser ganzen kapitalistischen Gesellschaft. Also Adorno hat, glaube ich, diese Formulierung in einem Text verwendet von 42 eben, ne, in der Situation von Europa unter faschistischer Herrschaft, in den Vereinigten Staaten eben eher so eine sozialdemokratische, etatistische Formation unter Roosevelt. Wo man jetzt länger nochmal drüber diskutieren könnte, wie das unter Roosevelt mit den Streiks war und so, aber gut, das wäre jetzt die ganze Abschweifung zur Geschichte dieser Theorie bei Adorno. Aber worum es uns eigentlich geht, ist zu begründen, warum reden wir weiterhin von Klassenverhältnissen, von Proletarisierten, obwohl das ja mit Grund auch ein bisschen außer Mode geraten ist. Und wir eben denken, dass man so in diesem Paradoxon, dass man sich da ganz produktiv dran abarbeiten kann. Also dass eigentlich dieser Zwang zur Lohnarbeit heute stärker gilt als jemals zuvor. Er betrifft auch weltweit viel, viel mehr Menschen als in der Vergangenheit, einfach weil die Bauern weitgehend proletarisiert worden sind. Aber bestimmte Konstellationen, wie Linke sie früher vielleicht vor Augen hatten, wo dann zwangsläufig die Fabriken quasi auch das Zentrum der proletarischen Klasse sind oder so, haben sich natürlich irgendwie dann doch stark verändert über die Jahrzehnte. Das ist so ein bisschen das Leitmotiv und dann versuchen wir von dort aus eben zu skizzieren, wie sich die Sache heute aus unserer Sicht darstellt und warum in gewisser Weise auch die Möglichkeiten einer wirklichen Aufhebung des Klassenverhältnisses heute vielleicht sogar besser sind als in der Geschichte. Das ist jetzt nicht so optimistisch zugespitzt, also wir sind da eher verhalten. Aber in gewisser Weise ist ja die Ironie, dass die Bedingungen, die Marx genannt hat für eine Umwälzung der Gesellschaft, heute tatsächlich gegeben sind, während sie eigentlich zu Marx-Zeiten nicht wirklich gegeben waren.
Ja, soweit das Gespräch, welches ich mit Felix von den Freundinnen und Freunden der Klassenlosen Gesellschaft geführt habe. Wir haben dann natürlich noch über so Initiativen wie Recht auf Stadt und alltägliche Kämpfe gesprochen und wie sinnvoll oder nicht sinnvoll es sein kann, sich daran zu beteiligen. Reflexionen zum kommenden Aufstand auf FSK 93,0. 101,4 im Hamburger Kabel und im südlichen Schleswig-Holstein auf 105,7 im dortigen Kabelnetz und natürlich im FSK-Livestream www.fsk-hh.org. Im Gespräch sind wir ja schon darauf gekommen, auf das Seminar, welches die Freundinnen und Freunde der Klassenlosen Gesellschaft in Wien oder mit veranstaltet haben und den Mitschnitt des Vortrages haben wir jetzt auch vorliegen und im zweiten Teil dieser Stunde werden wir in diesen Vortrag hineinhören.